Ja, wie üblich hat Matthias immer dasselbe Problem, der überlegt sich immer nicht seinen ersten Satz. Vielleicht schreibe ich mir den mal auf. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, Auferstehung Christi, daran gedenken wir heute. Und ich möchte heute eine Frage an uns stellen. Wie glaube ich? Es gibt ein Gleichnis, das der Herr erzählt. Und das möchte ich vorlesen aus Lukas 18. Das hat erstmal überhaupt gar nichts mit der Auferstehung Christi zu tun. Aber damit fangen wir heute einmal an. Lukas 18, 1 bis 8. Und da steht Folgendes. Lukas 18, 1 bis 8. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Natürlich möchte der Herr Jesus aufs Gebet hinweisen. Aber etwas ist damit verbunden und damit möchte ich heute anfangen. Er stellt nämlich am Schluss die Frage, wenn er wiederkommt, wird er so einen Glauben finden, wie es zum Beispiel diese Witwe, diesem Richter, der eigentlich ungerecht war, der sich um kein Gericht gekümmert hat, die ihn gebeten hat, dass er ihr hilft und das anhaltend getan hat und sich darauf verlassen hat, dass er ihr helfen wird. Wie viel mehr können wir unserem Gott vertrauen? Und wenn wir von Gott in seinem Wort lesen, dass er seinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, verlassen wir uns drauf? Oder halten wir es nur so für wahr, aber sonst hat es mit mir eigentlich gar nichts zu tun? Der Paulus schreibt an die Thessalonicher einmal: Prüft, ob ihr im Glauben seid. Und das schreibt er zu gläubigen Menschen, zu Christen, die eigentlich wiedergeboren sind. Vielleicht meint er das auch nicht nur so, ob man überhaupt wiedergeboren ist, sondern wie steht es gerade um meinen Glauben? Worauf gründe ich mich? Ist mir das überhaupt noch bewusst? Wenn man noch nicht wiedergeboren ist, also wenn man noch nicht Christ geworden ist, indem man an Jesus glaubt, ist es ja sowieso klar, was die Antwort ist. Dann gilt dir das sowieso heute, was gelesen und gesagt wird. Aber lass uns auch mal drüber nachdenken. Wir, die wir schon gläubig sind, die Wiedergeburt erlebt haben, wie sieht es gerade aus? Spielt das überhaupt noch eine Rolle für mich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Was ist Glauben eigentlich? Und ich denke, da hat jeder Bibelleser Hebräer 11 im Kopf. Das ist ja so die berühmt-berüchtigte Stelle dazu, die, man könnte schon fast sagen, die ist ja legendär, dieses Kapitel mit den sogenannten Glaubenshelden. Und ich wollte lesen den Anfang, die ersten beiden Verse. Ich denke, das sind auch die bekanntesten. Hebräer 11, 1 und 2. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Ich habe mir das mal so angeschaut, dieses Kapitel, und darüber nachgedacht in der Vorbereitung, und es ist mir eins aufgegangen: Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ich meine wirklich jetzt, dann ergibt dieses Kapitel keinen Sinn. Dann waren das alles, Entschuldigung, waren das alles Dummköpfe. Denn das haben die geglaubt, das hat Hiob schon bezeugt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und damit meinte er nicht irgendeine Idee oder irgendeinen Lehrer, der mal früher gelebt hat und gute Gedanken hatte und seine Ideen weiterleben. In dem Sinne muss man Auferstehung vielleicht verstehen. Sondern das waren Männer und auch Frauen, aber das waren Männer Gottes, die darauf vertraut haben, dass der Tod nicht der Schluss ist. Und dass der Tod auch nicht das letzte Wort hat. Sonst hätten die dich nicht umbringen lassen. Dann wäre Abraham niemals ausgezogen aus seinem Heimatland in ein fremdes Land und hätte im Vertrauen auf Gott gelebt, dass er eine ewige Stadt bauen kann. Ich finde es faszinierend in diesem Zusammenhang, wie man Gott glaubt, wie man ihm vertraut. Wenn man so Verschwörungsanhänger kennt, die jetzt an einen baldigen Weltuntergang glauben und kommt ja, aber die dann ihre Bilder da drin haben, wie das aussieht, wie man sich vorbereiten muss. Das ist eigentlich falsche Vorbereitung, richtige Vorbereitung wäre das. Wäre das zu glauben und darauf zu vertrauen, was Gott sagt. Aber die haben dann ihre Trips in den Wald und lernen, wie man überleben kann ohne Strom und ohne Smartphone und das Ganze. Oder der eine hat vielleicht einen Haufen Vorräte zu Hause und so weiter. Wie die sich darauf ausrichten. Und was machen wir? Halten wir das, was wir nicht sehen, für so real, dass wir unser Leben danach ausrichten? Wir haben ja am Freitag aus dem Johannesevangelium die Leidensgeschichte gehört. Und nachdem der Herr Jesus gestorben war, passiert das ja, die Pharisäer, der Hohe Rat, die wollten ja, dass die Leichname wegkommen, damit sie Passa feiern können. Das ist ja rituell alles verunreinigt, wenn man die nicht vom Kreuz abnimmt. Und dann kommen ja die Kriegsknechte, die Soldaten kommen ja dahin und machen dann, was sie eigentlich immer machen, wenn sie früher Leichen vom Kreuz abnehmen. Die müssen denen die Beine brechen, damit die ersticken und dass sie endlich tot sind. Wenn ich richtig informiert bin, dann könnte das ein paar Tage dauern, bis jemand am Kreuz stirbt. Und dann wundern die sich, dass der Herr Jesus schon nach relativ wenigen Stunden tot war. Das war ungewöhnlich. Da haben die sich gewundert drüber. Und das wissen wir ja vom Johannes, der ja Augenzeuge war, nehmen wir an, der stand dabei und sah das, dass der eine römische Soldat sein Speer nimmt und dem Herrn Jesus in die Seite sticht. Und dann steht da, dass Blut und Serum aus der Wunde kam. Und das ist medizinisch interessant. Ich habe das früher mal beobachtet, ich war früher mal Krankenpfleger, wenn diese Proberöhrchen mit dem Blut, das man den Patienten abgenommen hat, wenn man das zu lange auf Station ließ, dann wurde das irgendwann unbrauchbar und das konnte man dann sehen, dass unten das rote Blut war und oben war es wässrig. Und das passiert, wenn der Tod eintritt oder wenn das Blut außerhalb des Körpers ist. Das heißt, der Jesus, der war biologisch tot. Da haben wir einen Augenzeugen, einen zuverlässigen Zeugen. Der sagt uns, der war wirklich tot. Der war nicht scheintot und ist dann irgendwann wieder aufgewacht, sondern der war erstmal tatsächlich tot, biologisch tot. Da gab es nichts mehr. Da konnte kein Mediziner, hätte da irgendwas machen können. Und jetzt kommen wir, vielleicht hat schon jemand darauf gewartet, jetzt kommen wir zur Auferstehung Christi. Ich lese das aus Markus 16. Ich lese die ersten 14 Verse, Markus 16, 1 bis 14. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und diese ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündigten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Ja, wir haben ja eine natürlich menschlich gesehen eine vollkommen seltsame Geschichte. Hier passiert etwas, was für uns überhaupt nicht real erscheint, menschlich. Das geht gar nicht. Wenn einer tot ist, dann ist er tot, dann ist Schluss. Und die Frauen kommen hier zum Grab, der Stein ist weg und was ist, das Grab ist leer. Und dann sagt ihnen dann auch so ein Typ, dass er nicht mehr da ist, dass er leben würde, dass er auferstanden sei. Und er sagt ihnen was, dieser Bote Gottes, dieser Engel sagt ihnen dann, dass sie zu den Jüngern, und da wird noch ausdrücklich Petrus erwähnt, der ihn ja verleugnet hat, dass sie es den Jüngern sagen sollen und dass die Jünger ihn sehen werden, den Herrn Jesus lebendig sehen werden, wenn sie nach Galiläa gehen. Und den sieht man nicht irgendwo, sondern man sieht ihn da, wo er sagt, dass er zu finden ist. Wenn die irgendwo anders hingelaufen wären, hätten sie ihn nicht gefunden. Und es ist bei uns im Leben genauso. Wenn wir dem Herrn Jesus begegnen wollen, und also nicht nur, dass man mal sich bekehrt hat, sondern dass man ihn wirklich findet, dass er im Leben real ist, dann ist es nicht da, wo wir uns das ausdenken menschlich, sondern da, wo er sagt, wo er zu finden ist. Es ist nämlich erstens in seinem Wort. Und wenn das Wort lebendig wird in unserer Praxis, dann werden wir ihn auch in unserem Leben begegnen. Wird er real sein, wird er gegenwärtig sein. Wir sehen hier, dass die Jünger, also die ihn nicht sehen, sondern die anderen, die ihn begleitet haben, unter anderem die 11 Jünger, dass die es nicht glauben, als man ihnen es bezeugt hat. Wir haben ihn gesehen. Jesus lebt. Er ist tatsächlich auferstanden, leibhaftig. Man kann ihn sehen, man kann ihn anfassen. Er hat ja später noch gegessen mit denen. Also der war wirklich lebendig. Der hat einen Körper gehabt, der lebendig war. Nicht so eine Geisterscheinung. Der war wirklich, hat den Tod tatsächlich besiegt. Es ist interessant, dass der Herr sie am Ende tadelt. Der sagt nicht, naja, ich habe ja Verständnis für euch, das ist ja was Neues, einer steht von den Toten auf, das ist schon harter Tobak, ja, dann ich bin barmherzig mit euch, ist nicht so schlimm. Nee, das macht er nicht. Er tadelt sie und sagt, warum glaubt ihr denn das nicht? Ich habe es euch gesagt, ich bin doch Gott, ich kann doch den Tod besiegen, warum glaubt ihr es nicht? Warum glauben wir dem Herrn nicht, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat? Ich meine nicht nur im Sinne von, ja, ich weiß das, ich habe es gelesen, ich halte das ja auch für wahr, aber wie real ist das? Wir haben ja ein Problem, wir Menschen, wir haben ein Problem. Seit Adam gesündigt hat, ist ja Folgendes passiert. Gott hat zu ihm gesagt, wenn du von diesem einen Baum essen wirst, kannst alles essen, aber den bitte nicht. wenn du davon essen wirst, dann wirst du sterben. Und dann hat Adam gegessen und was ist passiert? Er ist nicht gestorben. Doch, er ist gestorben. Erstmal ist er für Gott gestorben. Er hat sich für den Tod entschieden. Also er hat sich vom Leben von Gott, der das Leben ist, der ihm das Leben geschenkt hat, hat er sich abgewendet. Und der Tod ist per Definition die Abwesenheit von Leben. Tod, man kann nicht ein bisschen tot sein, ein bisschen mehr tot sein, sondern das ist einfach dann, wenn etwas nicht da ist, das ist das Leben. Und dann, bis sich das ausgewirkt hat auf sein natürliches Leben, sind nochmal über 900 Jahre vergangen. Aber an dem Tag, wo er sich gegen Gott entschieden hat, wo Gott ungehorsam wurde, ist der Tod in das Leben der Menschen getreten. Etwas, was überhaupt nicht sein sollte. Das ist die Folge davon, wenn man Gott ungehorsam ist. Die Folge ist der Tod. Das nennt die Bibel Sünde. Und die Sünde herrscht durch den Tod. Da kommt auch keiner aus der Nummer, kommt keiner raus. Da stecken wir alle drin. Wir können uns aufregen über Adam oder auch nicht. Aber da stecken wir erstmal alle drin. Und deswegen war es so wichtig, dass der Herr Jesus kommt, als Mensch geboren wird, am Kreuz stirbt, für die Schuld bezahlt und den Tod tatsächlich besiegt. Also Erlösung, das Erlösungswerk war nicht zu Ende am Kreuz, sondern erst als, also genau genommen sogar erst, als er gen Himmel gefahren ist und das Blut ins Heiligtum gebracht hat, auf den Sühnedeckel, wie das im Alten Testament schon beschrieben wurde, wie das geht. Aber er musste den Tod besiegen. Da war die Erlösung erstmal vollbracht. Denn der Tod ist der letzte Feind des Menschen. Erst muss der besiegt sein. Und es gibt eine seltsame Sache in der Christenheit, dass man gerne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man redet nicht so viel über die Auferstehung. Jetzt lass uns mal unser Leben gucken. Wenn wir denn mal den Mut entwickeln, das machen wir eigentlich viel zu selten, wenn wir mal den Mut entwickeln, einem ungläubigen Menschen das Evangelium zu sagen, da muss man ja kein ausgebildeter Evangelist sein, man muss nur einfach sagen, was das Erlösungswerk ist. Erzählen wir denen immer, dass Jesus auch auferstanden ist? Nicht nur, dass er für die Schuld bezahlt hat. Wisst ihr, ich bin ja Hörspiel-Fan. Es gibt eine Hörspielreihe, also wenn jemand wissen ist, welche das ist, dann muss er mich später fragen. Das ist jetzt nicht wichtig, sondern wichtig ist, da geht es um so viel Teenager, jugendliche Helden, die lösen Kriminalfälle und dann kriegen die es in einer Folge mit einer Sekte zu tun und der Sektenführer versteckt dahinter irgendwelche kriminellen Machenschaften. Und dann fragt der eine von diesen Vieren, wie kann man sowas Komisches überhaupt glauben? Und der eine ist ein ziemlich belesener Junge, der sagt dann, ja, das gibt es ja nicht nur in Sekten, sondern das gibt es ja auch sozusagen unter normalen Menschen, damit meint er auch die Christen, die glauben ja, dass einer übers Wasser laufen konnte. Das ist ganz harter Tobak. Und da sind mir zwei Gedanken durch den Kopf gegangen. Einmal musste ich ein bisschen schmunzeln und sagte, das ist ja der kleinste Tobak bei den Christen. Aber was erzählen wir oder was denkt die Welt über das Christentum? Dass sie glauben, dass da irgend so ein Typ war, der mal übers Wasser gelaufen ist. Wunderbar, hilft kein Mensch weiter. Und die Botschaft des Christentums ist, dass Jesus Mensch geworden ist, habe ich eben gesagt, ich sage es bewusst nochmal. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der selbst Gott war, ist Mensch geworden, von einer Frau geboren, als Baby auf die Welt gekommen, ist am Kreuz tatsächlich gestorben für die Schuld der Menschen, für die Sünde und hat den Tod besiegt, ist leibhaftig auferstanden. Das ist die Botschaft. Und hier tadelt der Herr Jesus ja in diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, die Jünger am Schluss, dass sie nicht geglaubt haben. Das muss man sich vorstellen, das waren ja eigentlich alttestamentliche Gläubige, die Jünger. Die haben geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass er der Messias ist. Vielleicht mit falschen Vorstellungen gemischt, dass er vielleicht gegen die Römer was unternimmt. Aber sie waren ja im Grunde genommen alttestamentlich Gläubige, die waren ja erweckt. Nur nicht mit Heiligem Geist, nicht mit Geist der Sohnschaft, wie wir das heute haben, mit dem Geist, der ruft, aber lieber Vater und so weiter. Der kam ja erst Pfingsten. Aber sie haben es ja eigentlich gewusst. Er hat es ihnen gesagt. Er hat ihnen deutlich gesagt, ich bin auf die Welt gekommen, um zu sterben. Johannes der Täufer hat gesagt, er ist das Passahlamm. Das haben wir am Freitag gehört von Mirko. Er ist das wahre Passahlamm. Das haben die ja gewusst. Aber als es dann passiert war, ich weiß nicht, was in ihnen vorgegangen ist. Ob sie sich so ein bisschen, ob sie es verdrängt haben, weil sie es nicht ganz wahrhaben wollten, dass es jetzt real ist. Ich weiß es nicht. Aber der Herr Jesus schont sie ja nicht. Er ist ja nicht ein bisschen barmherzig mit ihnen, sagt, naja, kann man nicht so leicht glauben, ich verstehe das schon. Nein, er tadelt sie. Und das bewirkt bei ihnen etwas, das fand ich ungeheuer spannend oder bemerkenswert. Ich habe mal ein bisschen in der Apostelgeschichte rumgeblättert. Ich habe auf Anhieb vier, fünf Stellen gefunden, wo große evangelistische Reden gehalten werden. Petrus hält so eine, Paulus zum Beispiel auf einem Areopag bei den ganzen Philosophen der Griechen. Und was sagen sie? Sie sagen, sie bleiben nicht bei der Kreuzigung stehen und sagen, der ist ja für unsere Schuld gestorben. Das sagen sie auch, aber dann sagen sie, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Der lebt wirklich. Mit Körper, so wie wir. Nein, nicht so wie wir, der lebt ewig, der hat einen Auferstehungsleib. Aber er hat den Tod tatsächlich besiegt. Und wenn er den Tod besiegt hat, wenn wir ein ewiges Leben tatsächlich haben, wenn wir auch Auferstehung als Gläubige erleben werden, wie sieht dann unser Leben aus? Betrachten wir aus dieser Perspektive unser Leben? Das ist diese Frage, mit der ich anfangen wollte. Wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er auch den Glauben finden, dass man Gott so vertraut, in einer Sache, die ja überhaupt nicht menschlich ist, die ja wirklich harter Tobak ist. Einer hat den Tod besiegt. Tatsächlich, er hat Schuld bezahlt, Tod besiegt. So. Ist mein Leben davon, wie soll ich sagen, durchtränkt? Von dieser frohen Botschaft, die uns ja freut. Ja? Ich möchte kein, der Gläubige jetzt sagen, du glaubst ja gar nicht das. Doch, wir glauben das ja schon. Aber wie intensiv ist das in unserer Praxis zu erleben, zu sehen? Ist das das, was wir den Menschen sagen, die noch nicht wiedergeboren sind? Ist das die Botschaft, die wir ihnen sagen, dass er auch den Tod besiegt hat? Zum Beispiel in Corona-Zeiten. Jetzt Corona hin oder her, wie schlimm Covid-19 ist, ist ja auch nicht Thema hier. Aber die Menschen haben Angst vor dem Tod. Welche Botschaft sagen wir ihnen? Ich möchte zum Schluss einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, eigentlich auch wieder ein ganz bekannter Vers, und den uns mitgeben, dass wir Gläubigen darüber nachdenken, wie steht es bei uns im Moment eigentlich? Und wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch nicht den Namen des Herrn angerufen hast, dass er dich rettet, dann gilt er sowieso für dich. Im vollen Ausmaß. Es ist diese Begebenheit, wo Lazarus tot war, den der Jesus ja dann auferweckt hat, der aber dann ja wieder gestorben ist, ganz normal. Und er spricht hier mit der Schwester vom Lazarus und sagt in Johannes 11, Vers 25, und ich lese noch Vers 26, Johannes 11, 25 und 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?